Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast über ein achtsames Miteinander, Beziehungsende und Neustart. Hier sprechen wir über Kommunikation, Gefühle und rechtliche Aspekte in Beziehungen, Trennung und Scheidung und alles, was so dazugehört. Unser Ziel ist es, dir Impulse und Hilfestellungen zu geben, damit du dein Leben in Freiheit, Frieden und mit neuer Klarheit gestalten kannst.
In diesem Podcast beleuchten wir sowohl die emotionalen als auch die praktischen Herausforderungen verschiedener Lebenssituationen. Denn wir wissen, alle Lebensbereiche hängen miteinander zusammen. Die Themen, die dich in dem einen Bereich beschäftigen, wirken oft auch in anderen. Egal, welche persönlichen Herausforderungen gerade vor dir liegen, wir stehen dir mit praktischen Tipps und hilfreichen Impulsen zur Seite und begleiten dich gern auf deinem Weg.
Heute haben wir ein Thema mitgebracht, das uns hier auf der Podcast-Erstellerseite schon ganz lange begleitet. Warum? Weil das Thema Ruth Kohn, über das wir heute sprechen wollen, ich glaube, so ungefähr das Lieblingsthema von Yvonne ist, seitdem sie eine Hausarbeit in ihrem Master of Leadership and Organizational Management Studium geschrieben hat. Zumindest habe ich schon ganz, ganz oft davon gehört und jedes Mal strahlen die Augen, wenn dieses Thema zur Sprache kommt. Und deshalb haben wir gesagt, das Thema gucken wir uns heute mal an, damit wir endlich einen Haken dran machen können. Und ich bin ganz gespannt, Yvonne, was du uns über Ruth Kohn erzählen kannst, wer das so ist und was dich so begeistert an Ruth Kohn. Ja. Also Bühne frei.
Genau, also wie du es gesagt hast. Erstens Ruth Kohn, den Namen, wer unsere Podcast-Folgen gut mithört, weiß, dass ich diesen Namen schon ganz häufig gedroppt habe und auf ihr Buch Themenzentrierte Interaktion verwiesen habe. Mhm. Ruth Kohn ist tatsächlich seit meinem Studiengang, den ich damals gehabt habe und den entsprechenden Modulen dazu, Kommunikation und Führung war das, ein echter Lebensbegleiter geworden. Ich habe ihre Bücher alle gelesen, verschlungen. Sie sind mein echter Begleiter auch für den Lebensalltag. Immer lese ich gerne drin herum und finde immer mal wieder gute neue Impulse, auch für interessante Lebenssituationen, die ich hier im Büro habe, aber auch im privaten Kontext oder auch wenn ich etwas moderieren soll, ist immer wieder gut für mich, das nachzulesen. Warum? Ich möchte als erstes einfach einmal die Person Ruth Kohn vorstellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, über wen wir überhaupt hier reden und was dann Ruth Kohn tatsächlich mit der themenzentrierten Interaktion bewirkt hat. Ruth Kohn wurde am 27. August 1912 in Berlin geboren und verstarb am 30. Januar 2010 in Düsseldorf. Sie wurde als Kind einer jüdischen Familie geboren. 1931 und 1932 studierte sie zunächst noch an der Universität in Heidelberg und auch in Berlin, und zwar Nationalökonomie und Psychologie. Sie wechselte dann nach der Machtergreifung durch die Nazis nach Zürich und setzte dort ihr Studium der Psychologie fort. Sie ließ sich dann auch an der Schweizerischen Gesellschaft für Psychoanalyse zu einer Psychoanalytikerin ausbilden. 1941 wanderte sie dann schließlich in die USA aus. Hier war sie dann auch als Psychoanalytikerin über einen ganz langen Zeitraum tätig und wechselte dann aber diesen Bereich, weil sie zunehmend in dem Bereich der Gruppentherapie tätig war, sodass sie quasi aus der Psychoanalyse, in der sie tätig war, dann letztlich über die Methode der themenzentrierten Interaktion, die sie im Rahmen ihrer Gruppentherapien ganz langsam entwickelte, auch in den Wirtschaftsunternehmen entsprechend tätig war und die themenzentrierte Interaktion dort praktizierte. Mhm. Vielleicht ist das auch interessant. Wir haben das Gestaltgebet von Fritz Perls auch gehabt. An der Stelle hatte ich auch schon auf Ruth Kohn verwiesen. Mit dem hat sie auch über einen längeren Zeitraum zusammengearbeitet. Und Elemente aus der Gestalttherapie haben sich dann auch in der themenzentrierten Interaktion letztlich wiedergefunden.
Was ganz spannend ist, wir hatten auch Virginia Satir in dem Zusammenhang. Kurz hochgeworfen, glaube ich, den Namen. Und der tauchte jetzt hier in deiner Arbeit, die du geschrieben hast, auch wieder auf, nicht? Also dieser Dreiklang an Menschen. Virginia Satir hat eben auch ihren Bezug zu NLP, daher kennen wir NLPler sie. Der begegnet einem da immer wieder und vielleicht sprechen wir über sie auch nochmal bei Gelegenheit.
Ja, würde ich auch sehr wichtig finden, gerade da in dem Kontext. Ich finde es auch als Modell, als Kommunikationsmodell auch nochmal ganz spannend, Virginia Satir zu erwähnen. Jetzt für heute wäre mir einfach wichtig zu betonen, nachdem sie in den USA ganz lange tätig gewesen ist, kehrte sie dann nach Europa, zunächst in die Schweiz zurück und schließlich auch nach Deutschland wieder, schloss auch mit Deutschland offensichtlich ihren Frieden und verstarb dort in Düsseldorf tatsächlich. Ja, Ruth Kohn war eine Humanistin, wie sie im Buche steht. Warum? Sie hatte, wie wir eben wissen, aus dem Lebenslauf, deshalb war es mir so wichtig, diesen Lebenslauf auch vorwegzustellen, die Erfahrung mit dem Naziregime in der Hitlerzeit. Mhm. Sie war eine Jüdin, musste mit ihrer Familie fliehen, war zunächst ja nur in die Schweiz gegangen, um dann auch in den USA zu praktizieren. Und mit der Entfernung zu Deutschland ging es dann auch besser. Und aus diesem Grunde war, ich sag mal, gerade vor dem Hintergrund vor Vertreibung und Verlust, den man ja erfährt, wenn man als jüdischer Mensch, nicht nur als jüdischer Mensch, heute viele Menschen haben das erfahren, die tiefste Überzeugung entwickelt, dass der Mensch Teil eines ganz großen Ganzen ist. Und zwar nicht irgendwie alleine dasteht, sondern auch immer abhängig ist, in einem System lebt und in diesem System ist er halt auch interdependent. Alles wirkt aufeinander zurück. Und so hat sie ein humanistisches Denken entwickelt, wonach sie zentrale Werte und Überzeugungen natürlich auch in ihrer Arbeit, in der themenzentrierten Interaktion tief verankert hat. Als erstes ist es sozusagen die Wertschätzung der Einzigartigkeit jedes Menschen. Sie sah jeden Menschen als einzigartig, kreativ und eigenverantwortlich, aber auch als verletzlich an. Dabei lag ihr Fokus darauf, die Menschen zu befähigen, ihr eigenes Potenzial zu entfalten, ohne aber die Verantwortung für andere oder die Umwelt aus den Augen zu verlieren. Dann die Interdependenz. Der Mensch für sie ist kein isoliertes Wesen, sondern immer Teil eines Beziehungsgeflechts. Das heißt, es war ein tief systemisches Denken, was sie dort auch schon verankert hat.
Es sei denn, er lebt allein auf der einsamen Insel, nur mit der Kokospalme.
Genau. Und dann hat man immer noch die Kokospalme und das Meer. Also so, auch da hat man ein System und lebt dort. Also auch das darf man da in Balance halten. Genau. Also was ich auch spannend finde, wenn man sich mit ihren Büchern beschäftigt, betont sie stets, dass das persönliche Wachstum und das gemeinschaftliche Miteinander, also die Mitmenschen, sich immer gegenseitig bedingen. Ich kann nicht ohne den anderen und der andere nicht ohne mich. Ich möchte nachher, das ist jetzt für unseren Podcast eigentlich unüblich, auch mal einige Stellen aus ihren Büchern zitieren, einfach damit wir alle ein gutes Gefühl dafür bekommen, für ihr Denken und wie es sich dann da wiederfindet.
Das finde ich ganz interessant als Aspekt, also nur durch den Austausch mit anderen, und das geht eben mit der Kokospalme im Zweifel nicht und mit der Kokosnuss, können wir wachsen. Und auch wenn Veränderung anstrengend ist und auch wenn der Austausch mit anderen Menschen und die Kommunikation mitunter anstrengend ist, weil wir ja immer irgendwo an Aspekte kommen, die vielleicht neu sind, über die wir nachdenken müssen, über die wir uns Gedanken machen, so ist es eben trotzdem so, dass ohne das kein persönliches Wachstum möglich ist. Nicht? Man ist also gezwungen, sich irgendwo in einen Austausch zu begeben, wenn man selber wachsen möchte und neue Impulse bekommen möchte. Also jeder Gedanke ist schon 100.000 Mal gedacht, den wir im Kopf haben. Deswegen kommen wir ja auch nicht ohne Impulse von außen, ohne die Ansprache von anderen Menschen weiter, wenn wir in Gedanken festhängen. So, wir brauchen einfach jemanden, der uns einen Anstupser gibt und Impulse gibt, damit wir neu denken.
Ja, und aus diesem Grunde ist die teamzentrierte Interaktion, deshalb habe ich die hier auch mit einbringen wollen. Wir beschäftigen uns in unserem Trennungstalk ja eher mit Zweierbeziehungen. Noch in einer funktionierenden, vielleicht schon kriselnden Beziehung, aber vielleicht ja auch schon in Trennungssituationen. Und vielleicht ja auch noch mit dem gesamten familiären Kontext. Und da sind wir eigentlich auch schon mitten bei Rootkuchen, indem wir das Ich haben, die einzelne Person. Wir haben mich, wir haben dich, wir haben das Wir, also entweder nur ich und dich und vielleicht noch die Familienmitglieder im Kontext. Und wir haben das Gesamtsetting. Also so, das heißt, wir müssen ja auch immer den gesamten Kontext für dieses System. Und wenn wir nur ein Zweiersystem sind, dann ist das halt auch schon so. Aber trotzdem müssen wir diesen Gesamtkontext in einer Kommunikation, in einem Wirken immer mit berücksichtigen. Das eine kann nicht ohne das andere gedacht werden an dieser Stelle. Alles ist in Balance und diese Balance ist nicht statisch, sondern alles verändert sich ständig und wirkt aufeinander zurück. Wenn ich was zu dir sage, macht das was mit dir? Ne, es kommt ein Gedanke, ein Impuls, ein Gefühl bei dir und wenn wir in die echte Kommunikation gehen, dann erwiderst du entsprechend mir gegenüber und deine Aussage gibt mir vielleicht die Chance zu einem Wachstum, zu einer besonderen Einsicht, zu einer besonderen Erkenntnis.
Ist das auch die Aufforderung dazu, Kommunikation in Balance zu führen? Also wir erleben ja manchmal Systeme, in denen kommuniziert wird, ohne dass es eine Ausgeglichenheit zwischen den kommunizierenden Partnern, jetzt um bei diesem Beispiel zu bleiben, und dann ist ja die Art zu kommunizieren und gegebenenfalls auch ein Machtgefälle, was es vielleicht dann in der Kommunikation geben kann, ist ja bedingt durch das Gesamtsystem, in dem die Menschen leben. Genau. Das heißt, zwei Menschen kommen zum Beispiel in eine Beziehung, bringen unterschiedlichen Erfahrungshintergrund mit, haben in unterschiedlichen Systemen gelebt, sind in unterschiedlichen Systemen groß geworden, bringen beide ihre Systeme mit und aus diesen beiden Systemen formt sich ja ein neues System, in dem die beiden dann leben. Und ich glaube, jedes Paar oder zwei Menschen, die in einem System leben, egal ob jetzt Beziehung, Ehe oder Arbeitsverhältnis oder was auch immer, tun doch gut daran, eine Balance in der Kommunikation herzustellen und auf Augenhöhe zu kommunizieren.
Nicht? Ja, wenn es eine gute, gesunde Beziehung ist, ein gesundes System, dann ist das so. Mhm. Dysfunktionale Beziehungen, da ist genau diese Balance gestört. Mhm. Und ich glaube, da ein Augenmerk drauf zu legen, wenn man eine gesunde Beziehung haben möchte, auf diese Balance, immer die Balance immer wieder zu finden. Es ist nicht immer alles in Balance, es ist immer alles in Bewegung, das kennen wir. Alles verändert sich ständig und es bedarf einer ständigen Aufmerksamkeit, Achtsamkeit im Umgang mit sich selbst, im Umgang mit dem anderen, im Zusammenhang mit dem Setting, was wir dann da haben, mit dem Gesamtsystem, also je nachdem, in welchem Kontext wir uns da treffen. Und das ist eine besondere Herausforderung, das darf man so sagen.
Und in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal der Hinweis auf die Transaktionsanalyse. Mhm. Eine Episode haben wir dazu mal gemacht, wo wir ja auch Kommunikation haben, die eben nicht auf Augenhöhe auf einer Ebene stattfindet, sondern wo es auch Disbalancen gibt in der Kommunikation, die eben dazu führen, dass eine Kommunikation gestört ist. Ne? Habe ich eben schon dran gedacht, als du über Wertschätzung gesprochen hast, haben wir in dem Zusammenhang Transaktionsanalyse auch schon mal gesprochen, dass das so eine Grundannahme ist in diesem Modell Transaktionsanalyse. Also
genau. Also und aus diesem Grunde, das, was sie dann hinterher in der themenzentrierten Interaktion formuliert hat, wie das vielleicht ablaufen kann. Hier ging es um den Gruppenprozess, wie der moderiert werden kann. Aber wenn wir in einer Zweierbeziehung sind, können wir die Gedanken, die sie aus der themenzentrierten oder die sie in der themenzentrierten Interaktion entwickelt haben, ja auch auf uns in der Zweierbeziehung anwenden. Und zwar eigentlich relativ einfach. Ich würde an dieser Stelle einmal unüblicherweise auf Ruth Kohn verweisen, und zwar auf ihr Buch von der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion und möchte erstmal, damit man das Gefühl bekommt, das, was ich gerade gesagt habe, wie kommt es dazu, dass sie dann diese Postulate formuliert für die themenzentrierte Interaktion, wie sowas ablaufen kann, möchte ich ihre Eingangsgedanken dazu darlegen. Also sie schreibt, grundlegend für das System der themenzentrierten Interaktion sind folgende Axiome. Der Mensch ist eine psychobiologische Einheit. Er ist auch Teil des Universums. Er ist darum autonom und interdependent. Autonomie, Eigenständigkeit wächst mit dem Bewusstsein der Interdependenz, der Allverbundenheit. Menschliche Erfahrung, Verhalten und Kommunikation unterliegen interaktionellen und universellen Gesetzen. Geschehnisse sind keine isolierten Begebenheiten, sondern bedingen einander in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ehrfurcht gebührt allem Lebendigen und seinem Wachstum. Respekt vor dem Wachstum bedingt bewertende Entscheidungen. Das Humane ist wertvoll, Inhumanes ist wertbedrohend. Freie Entscheidung geschieht innerhalb bedingender innerer und äußerer Grenzen. Erweiterungen dieser Grenzen ist möglich. Unser Maß an Freiheit ist, wenn wir gesund, intelligent, materiell gesichert, geistig gereift sind, größer, als wenn wir krank, beschränkt oder arm sind und unserer Gewalt und mangelnden Reife leiden. Bewusstsein unserer universellen Interdependenz ist die Grundlage humaner Verantwortung. Ich finde diese Worte von Ruth Cohn, gerade vor dem, was wir so erleben in unserem gesellschaftlichen System, finde ich zeitlos. Ganz zeitlos. Also das meine Meinung, meine ganz persönliche Meinung dazu. Und von daher war es mir auch ein Anliegen, gerade ihre Gedanken, die sie entwickelt hat, das humane Denken wieder reinzubringen. Mhm. Humanes Denken, humanes Handeln ist wertvoll, ganz wertvoll. Ja, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren bei allem, was gerade auf dieser Welt passiert. Und wenn wir nun miteinander ins Gespräch gehen, in der Zweierbeziehung, das würde ich jetzt hier nehmen, sei dein eigener Chairman, ist das erste Postulat von ihr für das, wie man in die Kommunikation geht. Und das, was du ihm gerade gesagt hast, wie bin ich mein eigener Chairman, achte auf dich selber, verliere aber auch den anderen bitte nicht aus dem Blick. Aber auch die eigenen Gefühle, eigenen Bedürfnisse, eigenen Werte im Kontext mit dem anderen nicht aus den Augen zu verlieren. Und deshalb fand ich das, was du eben gesagt hast, die Transaktionsanalyse, aber auch wenn wir Schulz von Thun, können wir dazu immer noch mal als Hilfsmittel nehmen, um uns selber gut zu reflektieren. Der Reflexionsprozess ist ein ganz wertvoller Prozess, damit ich mein eigener Chairman sein kann. Und was ich gut finde bei Ruth Cohn, sie sagt, was bedeutet mein eigener Chairman zu sein? Übe dich, dich selbst und andere wahrzunehmen. Schenke dir und den anderen die gleiche menschliche Achtung. Und respektiere alle Tatsachen so, dass du den Freiheitsraum deiner Entscheidungen stets vergrößerst. Mhm.
Schenke dir und den anderen Achtung, das auf einer Ebene zu sagen und zu nennen, finde ich ganz wichtig. Nicht? Mhm. Denn gerade, es geht mir gar nicht mal so sehr um die Achtung des anderen, sondern auch um die Selbstachtung. So, das ist ja das, was man immer wieder im Fokus haben das darf. Und das erleben wir ja sehr oft, gerade auch in den Settings, in denen wir arbeiten, dass da die Selbstachtung irgendwo zu kurz gekommen ist in Beziehungen oder in Zeiten davor. Und das ein Thema ist, an dem man ja arbeiten darf, um das erstmal wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Gerade wenn man sich in so eine Trennungsphase oder sowas begibt, dahin zu schauen und das wieder auf ein Level, auf eine Ebene hochzuholen, nicht?
Ja, und auch gerade tatsächlich sich, ich sag mal, manchmal ja wieder runter zu pegeln. Wenn man merkt, so die eigenen Emotionen kochen so sehr hoch, da die Selbstwahrnehmung zu schulen, was ist eigentlich bei mir los? Welche Gefühle sind da und warum sind sie da? Ne? Und was hat der andere damit zu tun? Dann ist man auch so von der Vorwurfsebene weg. Man kann dann auch, und das ist auch wichtig in der TZI, dass man dann tatsächlich klassische Ich-Botschaften formulieren kann und nicht auf der Vorwurfsebene formuliert.
Du hast noch ein Postulat formuliert in der Vorbereitung, nämlich Störungen haben Vorrang.
Ja.
Und aus meiner Sicht bedeutet das, dass man eben Konflikte, die da sind, also Störungen in der Kommunikation, sei es, weil wir nicht ebenengerecht kommunizieren oder irgendwelche anderen Faktoren da sind, dass die zuerst mal angegangen werden müssen, nicht? Damit man auf einem Niveau und sauber miteinander kommunizieren kann, bevor man in die Sachebene einsteigt, oder? Ist das, was sie meint damit?
Genau, weil alles andere, wenn man merkt, da ist eine Dissonanz, mhm. aus welchem Grunde auch immer, das anzusprechen, weil ansonsten schwingt das immer in der Kommunikation, in mhm. der Beziehung mit und es bleibt als, ich sag mal, ein Störfaktor hängen und etwas Ungeklärtes ist in einer Beziehung nie gut.
Ja.
Es bedarf der Klärung dieses Ungeklärten, damit man dann eine Lösung für die Themen, die dann tatsächlich vielleicht eigentlich als klärungsbedürftig angesprochen worden waren, auch geklärt werden kann.
Ja. Mhm. Und da wäre mein Wunsch oder meine Empfehlung, auch gar nicht unbedingt zuallererst dann in die gemeinsame Kommunikation zu gucken, sondern wenn man eben feststellt, dass es irgendwo Störungen in der Kommunikation gibt mit dem mhm. Partner, bei sich zu schauen, was jetzt gerade diese Störung auslöst an der Stelle. Also auch vielleicht mal bewusst rauszugehen aus der Situation, für sich klar zu bekommen, was passiert da gerade, was sorgt bei mir dafür, dass ich nicht klar dabei bin, dass ich nicht sauber kommuniziere, dass ich ein schlechtes Gefühl im Bauch habe oder meine Gedanken wegleiten in diesem Gespräch. Und dann, nachdem man das klar hat, vielleicht nach einem Spaziergang oder was weiß ich, dann dieses sachliche Thema wieder aufzunehmen, nachdem man das kommunikative Thema geklärt hat.
Ja, genau, gegenüber. Und das ist wichtig, ja. weil wir alle wissen, dass Emotionen ja letztlich auch das Sachthema in hohem Maße beeinflussen. Mhm. Und in dem Moment, wo wir uns selber, aber auch den anderen mit seinen Emotionen, die er einbringt, ernst nehmen, sind wir auch im Hier und Jetzt in der Wirklichkeit. Wir erkennen die Wirklichkeit als das an, wie sie ist und sagen, da geht es nicht um richtig und unrichtig. Also so dem anderen die Gefühle absprechen, ist ohnehin keine gute Idee für eine Kommunikation auf Augenhöhe. Und gerade dieses Störungen haben Vorrang, aber auch dieses Mitschwingen, dieses sei dein eigener Chairman und beachte dich, aber auch den anderen, und nimm ihn ernst mit dem, was er da einbringt. Das macht schon eine Kommunikation auf Augenhöhe aus und verlangt aber auch ein hohes Maß an Achtsamkeit in der Kommunikation miteinander. Und dieses zu sehen, da ist eine Störung, manchmal merkt man das ja. Also so für den Hörer, die Hörerin, ihr werdet es kennen, manchmal hat man so ein Quietschgefühl, nenne ich das. Man denkt sich, da ist was, aber man kann es ja auch noch gar nicht richtig benennen, was einen selber stört oder was sich nicht ganz rund anfühlt, bei einem selber schon. Und eine Idee ist da vielleicht ja auch schon, zu sagen, ich habe da für mich ein Störgefühl, ich kann noch gar nicht benennen, was das ist. Manchmal weiß man ja auch gar nicht, ob das jetzt Ärger wird oder ob man traurig ist, was es ist. Man merkt nur, irgendwas entwickelt sich da gerade und man weiß auch noch nicht, gar nicht so richtig, warum einen das jetzt gerade, warum das so hochploppt, dieses Gefühl in dieser Art von Kommunikation. Und deshalb ist es ganz wichtig, sich das anzugucken. Und wenn man das in diesem Kontext nicht zu Ende machen kann, dann würde ich auch sagen, manchmal ist es besser, aus dem Gespräch ganz herauszugehen und zu sagen, lass uns das hier an dieser Stelle unterbrechen. Ich brauche Raum für mich. Oder auch zu merken, der andere braucht Raum für sich, weil er gerade traurig wird bei diesem Thema. Und da kommt etwas, dem anderen Raum zu geben, damit er diese Emotionen, diese Gedanken, die da kommen, auch für sich verarbeiten kann. Und dann ist auch ein besseres Verstehen, sowohl des anderen als aber auch des sich selbst Verstehens mhm. möglich.
Ja, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite ist es auch von Vorteil, wenn man sich selber bewusst ist, dass eine Kommunikation jetzt gerade nicht so läuft, wie sie laufen kann, einem die Sachinformation oder das Sachthema, über das die Situation geht, das dann eben voranzutreiben an der Stelle, weil eben viele Menschen ja unbewusst sind in der Sprache und in der Kommunikation. Und wenn wir selber geklärt sind und bewusst sind und wahrnehmen, was da passiert rund um uns herum, ist das ja auch was uns in der Sache dann helfen kann an der Stelle.
Mhm. Ja. Genau. Und vielleicht dann auch Fragen des anderen, sodass tatsächlich sozusagen in dem System, dass ich, dass du und dass wir sozusagen auch sich gegenseitig bedingt und aufeinander zugeht. Tatsächlich das, was wir gerade gesagt haben, versucht eine Balance herzustellen und nicht ein Gegeneinander. Deshalb dieses Ich-Botschaften zu formulieren, dabei den anderen zu respektieren und mit Wertschätzung zu begegnen. Gleichzeitig, wie mache ich das? Indem ich bei mir bleibe, mit meinen Gefühlen, mit meinen Äußerungen, darum bemüht bin natürlich auch, bei dem Thema zu bleiben, was wir da haben, versuche Interpretationen zu vermeiden, keine Verallgemeinerungen benutze. Gerade wenn ich anfange zu interpretieren, dann wird es ja ganz gefährlich, das kennen wir, dann darf man das auch sagen. Häufig, viele merken in der Kommunikation gar nicht, dass es nicht ein Gedanke aus sich selbst heraus geschöpft ist, sondern dass es anfängt, eine Interpretation zu werden. Mhm. Und dann zu überlegen, ist das jetzt die Wirklichkeit oder so, wie ich es denke, oder ist es eine Interpretation? Und wenn man etwas interpretiert, dann kann man es auch so kennzeichnen, ne, und sagen, nach meiner Wahrnehmung oder meine Interpretation von dieser Situation wäre dies. Aber dann muss man da schon dazu sagen, in dem Moment, wo man sich auf Interpretationen einlässt, auch in einer Kommunikation bezüglich eines Themas, wird es schon wieder schwierig, weil das ja auch wieder auf den anderen wirkt. Und dann verliert man sich manchmal in Interpretationen und verläuft sich tatsächlich in anderen Konflikten, weil man sich über Interpretationen streitet. Und das kann etwas sein, sozusagen aus der Schleife kommt man hinterher vielleicht nicht wieder raus.
Mhm. Ja.
Da den Faden zurückzufinden, zu gucken, dass man dann vielleicht das Bewusstsein dafür hat, dass man in der Interpretation ist und plötzlich über Interpretationen streitet, dann zu sagen, lass uns da den Faden vielleicht nicht verlieren, lass uns mal gucken, wir streiten uns jetzt oder wir unterhalten uns jetzt über Interpretationen, lass uns nochmal eben den Weg zurückfinden, wir haben eben über das geredet, lass uns da nochmal eben schauen, wie das da war, dass man da wieder rauskommt aus dieser Schleife Interpretation und auch über Verallgemeinerung, dass man nicht sagt, du verallgemeinerst jetzt und wir reden nicht über Mann und wir, dann sind wir in der Vorwurfsebene, indem man das benutzt und es geht ja auch nicht darum, dass man das besser macht als, sondern es geht darum, dass man achtsam und wertschätzend miteinander umgeht und das Kommunikationsmodell oder die TZI ist ein wunderbares Modell, um wertschätzend und achtsam und aufmerksam miteinander umzugehen.
Vielleicht sollten wir das Modell der themenzentrierten Interaktion noch mal kurz skizzieren. Also genau. Da gibt es ja ein Bild dazu und das vielleicht einfach dem geneigten Hörer, der geneigten Hörerin noch mal nahebringen, was sich dahinter verbirgt sozusagen.
Genau, also wenn wir anfangen zu googeln, sehen wir, wenn wir TZI googeln, tatsächlich dieses tolle Bild mit dem Kreis, in dem sich ein Dreieck befindet und in diesen Ecken des Dreiecks steht einmal ich, du und es. Und wir sind dann dabei sozusagen in dem Setting, das ist nämlich der Kreis, ein Thema zu behandeln, das Es. Und in dem Zusammenhang stehe ich und du und auch das Wir, in dem wir miteinander umgehen. Und wir versuchen, eine Balance zu finden. Das Dreieck steht sozusagen für die Balance, in dem wir uns in der Kommunikation mit dem Thema ausbalancieren und uns auch in einem guten, ausgewogenen Setting befinden. Und all das sozusagen haben wir ja auch vorher eben schon immer wieder angesprochen, indem wir gesagt haben, es geht um das Ich, das Du, um die Wahrnehmung des eigenen Ichs, um die Wahrnehmung des anderen unter Bezugnahme und Berücksichtigung des Themas in einem bestimmten Kontext. Das heißt, wir sind auch immer systemisch unterwegs, denken in Systemen. Wir denken entweder in der kleinen Zweierbeziehung, berücksichtigen aber auch, wer steckt vielleicht dahinter. Gerade wenn wir in der Trennung sind, ist da vielleicht schon ein neuer Partner, sind da vielleicht schon noch die Eltern oder die Kinder, irgendwelche Verwandten, Freunde noch mit im Hintergrund, die, ich sag mal, latent mitmischen in Gedanken und in Spielen. Das darf man sich immer noch mal überlegen. Zum Thema Setting finde ich, ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, wenn ihr Krisengespräche führen wollt oder schwierige Gespräche führen wollt, überlegt euch sehr wohl, wie ihr das machen möchtet. Es geht euch ja darum, eine gute Klärung, eine gute Lösung für ein Krisengespräch zu finden. Und dann ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, in welchem Umfeld möchte ich das führen. Vielleicht nicht so ein gutes Umfeld ist die Straßenbahn oder der Bahnhof oder während man auf den Bus wartet und anfängt, sich dann da anzuschreien, weil man dort vielleicht nicht gut Themen klären kann. Gerade schwierige Themen, die einem sehr am Herzen liegen, wo es auch wirklich für einen selber um viel geht, was eine große Bedeutung hat, vielleicht ja auch für den anderen. Und sich dann zu überlegen, wie wollen wir diese Gespräche gestalten? wichtig. Und man kann sich überlegen, ist es sinnvoll, das beim Essen zu machen? Ist es sinnvoll, das abends im Wohnzimmer auf dem Sofa zu machen? Möchten wir uns an den eckigen Wohnzimmertisch setzen gegenüber und damit Fronten aufmachen? Möchten wir einen runden Tisch nehmen? Möchten wir vielleicht gar keinen Tisch zwischen uns haben und damit eine offene Runde haben? Fühle ich mich wohl, wenn nichts zwischen uns ist? Oder fühle ich mich dann angreifbar, weil da was ist? Oder denke ich vielleicht, lass uns spazieren gehen und wir können beim Reden, wenn auch der Körper die emotionale Anspannung, die mit schwierigen Themen verbunden sein kann, gleichzeitig durch den Bewegungsablauf wieder abbauen kann, ist das vielleicht das geeignete Mittel der Wahl? Also all das sozusagen gilt es da zu berücksichtigen. Nicht immer ist das Candlelight-Dinner das geeignete.
Ja, genau. Nicht immer ist das Candlelight-Dinner das geeignete Setting, genau. Und manchmal darf man sich vielleicht auch einfach die Frage stellen, machen wir den Fernseher jetzt mal aus, wenn wir Beziehungsthemen besprechen? Oder muss da nebenbei noch was im Hintergrund düdeln? Und müssen die Kinder noch dabei rumturnen, wenn wir über Beziehungsthemen reden? Das ist ja auch was, was wir in vielen Settings gespiegelt bekommen, erzählt bekommen, dass das eben so läuft, nicht? Und dann darf man sich ja bewusst werden, wo brauche ich mehr Verbundenheit, wo brauche ich mehr Klarheit, wo kann ich in den Austausch gehen mit meinem Partner, welche Impulse kann ich setzen, weil wir uns einfach sehr viel bewusster aufeinander einlassen und den anderen viel mehr wahrnehmen und vielleicht auch spüren können. So, und das wäre eben der Appell, sich einfach mal drauf einzulassen, auf ein themenzentriertes Gespräch und die ganzen Ablenkungen, die es so drumherum gibt, vielleicht wirklich einfach mal wegzulassen, auszublenden und sich nur auf seinen Partner zu konzentrieren, nur auf ein Thema zu konzentrieren. Und wenn man es nicht zu Ende bringt, nicht rauszugehen, indem man irgendwo einen Streit vom Zaun bricht oder sowas, sondern ganz bewusst wahrzunehmen, was passiert gerade, wenn ich das Gefühl habe, es blüht ein Streit auf oder ein schlechtes Gefühl, ganz bewusst hinzuschauen, was ist das jetzt gerade? Wo kann das herkommen? Was wird da gerade getriggert? Und das Gespräch gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt fortzuführen, könnte ein Weg sein.
Ich finde es ganz interessant, weil du sagtest, was wird getriggert, gerade wenn ich Angst habe vor einem Konfliktgespräch. Ja. Wenn ich merke, sozusagen, hier werden Themen und ich habe eigentlich Angst, schwierige Gespräche zu führen. Ich finde, dafür ist diese Methode wunderbar, weil sie einen auch mitleitet. Und sie verlangt von mir natürlich ein hohes Maß an Achtsamkeit, aber auch von dem anderen. Und es liegt aber auch an mir selber, wenn ich diese Form von Achtsamkeit mitbringe, dass ich den anderen da vielleicht auch mit durchführen kann durch dieses schwierige Gespräch. Und Angst ist kein guter Berater bei schwierigen Gesprächen. Es ist ja da vielleicht die Zuversicht, dass ich es schaffen werde, mit meinen Mitteln der Wahl auch diese schwierigen Themen anzusprechen. Und auch wenn ihr noch nicht geübt seid, solche Themen anzusprechen, versucht es einfach. Also so, versucht es einfach, es ist ein gutes Ziel, gute Gespräche zu führen.
Und sonst schau hin, welche Angst dich davon abhält, dieses Gespräch zu führen, welche Angst es ist, die dich lähmt und die dich jetzt gerade nicht so frei sein lässt, wie du gerne wärst. Und im Zweifel sprich mit irgendjemandem darüber und schau dir diese Angst an, die dich da leitet oder blockiert.
Genau. Ja. Ja, manchmal ist es einfach die Angst, nicht die richtigen Worte zu finden. Manchmal, was kann denn passieren, also in so einer Krise? Gerade wenn man vielleicht Krisengespräche über Trennung führt oder Krisengespräche über die Beziehung, was immer das bedeuten mag jetzt in diesem Zusammenhang, ist die Frage, geht das hier jetzt auseinander? Die Frage der Zugehörigkeit, ist es die Frage, nicht mehr gemocht zu werden von dem anderen? Sind es andere existenzielle Fragen, die dann dahinter stecken? Schaut da genau hin und schreibt es euch auch vielleicht erstmal auf. Gerade wenn ihr Angst habt, ein solches Gespräch zu führen, sich Gedanken zu machen über Methode, aber auch über eure Ängste, die damit verbunden sind, schon im Vorfeld einmal sich Gedanken zu machen und vielleicht dem anderen auch schon mal vorher einzuladen, das vielleicht auch zu tun und zu sagen, du, ich habe hier Störgefühle, ich glaube, wir müssten mal über das eine oder andere reden. Ich kann es jetzt noch gar nicht ganz genau verifizieren, wie, aber vielleicht das und das Thema würde ich mir ganz gerne mal mit dir angucken. Guck mal, ob das da auch für dich passt oder ob du noch was anderes hast, ne, dass man da schon mal, ich sag mal, die Einleitung und Überleitung in schwierige Themen, Beziehungsthemen bekommt. Mhm.
Ja. Soweit zu Ruth Kohn.
Soweit zu Ruth Kohn.
Sehr schön.
Ich finde das ein wunderbares Modell. das man mit allen anderen Kommunikationsmodellen wunderbar kombinieren kann. Ja. Und ich lade alle Hörerinnen und Hörer ein, sich einmal mit der themenzentrierten Interaktion mit dem einen oder anderen Kapitel zu beschäftigen. Und sie hat noch ein tolles Buch geschrieben, es geht um Anteilnahme. Finde ich auch total gut. So einfach über das menschliche Miteinander, im Umgang miteinander, ja, was es da so zu lernen gibt. Für einen selber, für den anderen, im Miteinander. Wir haben ja gelernt, wir sind nicht alleine, sondern wir sind immer all miteinander verbunden und es ist ein ständiger Lern- und Wachstumsprozess. Wir üben uns selbst und den anderen wahrzunehmen.
Sehr schön. Das war's für heute.
Sven, ich danke dir.
Ich danke dir
dafür, dass wir diesem für mich ganz wichtigen Thema einen Raum haben.
Und ich danke dir für diesen neuen Aspekt und dieses neue Kommunikationsmodell, was wir nutzen können. Und wir danken dir einmal mehr fürs Zuhören und deine Zeit und für deine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts und bei Spotify. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit unseren hilfreichen Inhalten zu erreichen. Weitere Infos, den Link zu den 2 Büchern, die Yvonne angesprochen hat, und zu unserer Website sowie weitere Kontaktmöglichkeiten findest du wie immer in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, eine gute Zeit mit guter Kommunikation.
Eine gute Zeit.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.